euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Und merke, wie mein Herz richtig aufgeht und ich berührt bin, dass ihr da seid. Ich möchte auch euch zu Hause ganz herzlich begrüßen, die ihr online dabei seid. Hoffentlich zahlreich. Ja, und an der Stelle auch schon mal ein ganz großes Dankeschön an die Tanja, die ja auch einen Teil des Kurses mitgestalten wird, also den Outdoor-Teil am Nachmittag. Und die auch für die Online-Übertragung zuständig ist. Und da haben wir heute auch schon ein bisschen geschwitzt. Das ist ja immer wieder ganz interessant mit der Technik. Ich habe da selber ganz, ganz viel Erfahrung machen dürfen mit Ayakema, als ich früher sozusagen den Job von der Tanja hatte und wir ja teilweise große Säle auch gefüllt haben und das muss dann auch entsprechend beschallt werden mit Lautsprecheranlage. Dann aufgenommen wurde es mit Kassetten, Doppeldeck und Videokamera damals auch schon und DAT-Recorder, das kam da gerade ganz neu raus und ich musste mich da überall reinarbeiten und es war immer wieder der gleiche Vorgang. Es war jedes Mal so, dass irgendwas nicht funktioniert hat bei der Vorbereitung. Und heute war es so, dass alles gut funktioniert hat. Und dann haben wir den Check gemacht und dann ging die Kamera nicht. Und dann, Mensch, Mist, was ist jetzt schon wieder? Jedes Mal kam gleich so der Jammergeist, so jedes Mal muss irgendwas schief gehen und so. Und wir haben es dann, Gott sei Dank, muss ich sagen, nachdem wir uns erst einmal ein bisschen Zeit genommen hatten und nochmal durchgeatmet haben, haben wir es dann doch relativ schnell gefunden bei dem kleinen Kästchen da unten, wo diese orangene Serviette jetzt drunter liegt, da ist ein leichter Wackelkontakt. Naja, das, wie soll man das wissen? Ja. Und darum haben wir da jetzt den Bereich freigehalten, also dass da ja bitte niemand drüber geht. Und ja, dass das auch gut funktioniert, die Übertragung auch nach Hause und dass wir gut aufnehmen können. Ja, und dann haben wir aber auch gerade zuerst noch mal ganz kurz darüber gesprochen und man tendiert ja relativ schnell dazu, die Technik so ein bisschen runterzumachen und ja, auf der einen Seite ja toll, was alles für Möglichkeiten gibt, aber dann doch gerade in spirituellen Kreisen ist ja nicht so ganz so selten, dass man das ein bisschen skeptisch betrachtet und so weiter und so fort. Auf alle Fälle haben wir uns da bewusst gemacht, Mensch, das ist so eine tolle Möglichkeit, die wir da auch haben und so, dass zu Hause die Leute auch mitmachen können, dass wir das dann auch aufzeichnen können und dann auch so im Laufe der Wochen dann auch zur Verfügung stellen können und dadurch halt auch ein bisschen mehr Menschen auch erreichen können und so, dass ihr jetzt dabei sein könnt. Also das ist dann auch wieder ganz was Schönes gewesen, also sich das klar zu machen und ein bisschen rauszukommen aus dieser eher ein bisschen ablehnenden, verurteilenden Haltung. Und sich vielleicht auch einmal, und das ist vielleicht ein ganz neuer Gedanke, so mit der Technik Deva auch einmal verbinden. Wo man ja immer denkt, ja, Technik und Deva, also ja, in der Natur Devas, das ist klar, Bäume, okay, jetzt vielleicht noch Steine, lasse ich mich auch noch vielleicht drauf ein, aber jetzt Technik, nee, Technik. Und da hatte ich letztes Jahr ein ganz interessantes Erleben, also diesbezüglich, habe dann selber einen Kurs mitgemacht bei Marco Pokacznik, der sehr viel Erdheilungsarbeit macht, ganz ein beeindruckender Mann, der jetzt auch schon über 80 ist, tolle Künstler auch und tolle Arbeit auch macht. Und eben so vielleicht gestörte Bereiche, die sehr viel, Landschaftsbereiche, die sehr viel leiden mussten, da eben eine entsprechende Arbeit zu machen, dass da wieder Heilung auch stattfinden kann. Und so war der Kurs auch aufgebaut. Und dann war in einem Bereich von, wo wir da hingefahren sind, da war so eine Papierfabrik in einem wunderschönen Flussschleife drin. Also wo man auch denkt, wie kann man da auf die Idee kommen, in so einem Naturparadies eine Papierfabrik reinzubauen. Ja, auf alle Fälle war dann der Gedanke, ja, wie können wir dafür sorgen, so ungefähr, dass das wieder heil wird. Und da gab es dann zuerst schon Gedanken auch, vielleicht sollten wir kollektiv jetzt unsere Geistesenergie einsetzen, um uns vorzustellen, wie die Papierfabrik eben so, also der Riesenschornstein war da auch, wie das halt so umkippt. Oder. Und dann war aber einer dabei von den Teilnehmern, das war ganz bemerkenswert, der gesagt, nee, das ist jetzt nicht die richtige Herangehensweise, so, das ist so eher ein bisschen so das alte Bewusstsein, kämpfen und vernichten und was nicht passt, das lass uns doch versuchen, mit diesem Platz, mit dieser Fabrik auch in Kontakt zu gehen, ja, wo man ja denkt, okay, mit der Fabrik in Kontakt gehen, ja, gibt schönere Dinge vielleicht, was man sich vorstellen kann. Und das war jetzt ein ganz interessantes Erleben für mich selber, weil am Anfang habe ich da gar nichts gespürt. Also das war, also da ging nichts in Resonanz in der Fabrik. Und dann hatte ich einen Tag oder zwei Tage später, wo wir nicht mehr an dem Ort waren, hatte ich mal dann nochmal, oder wir wurden angeleitet, jetzt nochmal uns das vorzustellen. Und das war dann interessant. Bei dem zweiten Mal, mich bei dem Versuch, da in Kontakt zu gehen, war auf einmal mitten in dem Fabrikgelände war was da, mit dem ich in Kontakt gehen konnte. Also es war, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wie der Kontakt dann abgelaufen ist, aber überhaupt, dass das dann möglich war, dass dann auf einmal was da war, mit dem, also nicht tote Geschichte da, Papierfabrik, Industrie, sondern wo was da war, wo ich in Kontakt gehen konnte. Also das war ein interessantes Erlebnis und das hat mich auch schon auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Wenn man, ja, wir neigen ja auch immer dazu, gut und schlecht und ja, Natur wunderbar und all das andere ist schlecht. Und gleichzeitig muss man sich immer wieder bewusst machen, es gibt nur eine Quelle und alles ist aus dieser Quelle auch hervorgegangen, jede Materie auch. Und es kommt nicht so sehr darauf an, was das ist vielleicht, sondern wie man damit umgehen, wie der Umgang ist, wie wir das einsetzen. Auch eine Papierfabrik kann zum Beispiel für was sehr, sehr Heilsames eingesetzt werden. Ja, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das eben auch vielleicht gestalten kann. Naja, das jetzt so nebenbei zur Technik, die war. Da möchte ich auch Matthias noch ganz herzlich begrüßen, der unsere Band auch anleitet, nicht komplementiert, sondern anleitet. Wir werden ja auch wieder Mantren singen und ja, das ist schön, dass du wieder dabei bist, dass du dir wieder Zeit genommen hast und sonst wird es nicht stattfinden. Wir könnten es zwar auch probieren, aber das ist schon was anderes, wenn du mit deiner Gitarre dabei bist und das Ganze anleitest. Gell? Ja. Ja, und dann möchte ich auch gleich am Anfang die Devas auch einladen, also die begrüßen und ja, dass wir uns da eben auch einen Raum schaffen, vielleicht so eine Art heilen Raum, heiligen Raum auch. Ja, es kommt gerade so hoch. Ich habe letztes Jahr auch noch eine andere Ausbildung gemacht zum Friedensbaumpflanzer. Und da wurde am Anfang wurde immer so ein heiliger Raum geschaffen, wo man die verschiedenen Himmelsrichtungen auch einlädt. Aber das habe ich jetzt ja nicht so vorbereitet. Aber das wäre vielleicht auch einmal schön, oder vielleicht im Laufe des Kurses das auch noch als Element reinzubringen, den heiligen Raum zu öffnen, wo man eben die verschiedenen Himmelsrichtungen einlädt, dann die Elemente einlädt, dann die Krafttiere, die zu den Himmelsrichtungen eben auch gehören, einlädt. Und dann verbeugt man sich noch vor der Erde als fünfte Richtung, dann zum Kosmos als sechste Richtung und verbindet sich dann mit dem eigenen Herz, mit dem Ort, wo die Liebe ihren Platz hat, als siebte Richtung. Also diese sieben Richtungen werden eingeladen und dadurch entsteht dann ein heiliger oder ein heiler Raum. Aber jetzt werde ich die Devas einladen und die werden uns sicher auch dabei unterstützen, dass wir auch hier einen heilen Raum haben für heute und für die nächsten Tage. Samanta Chakavale Suatraga Chanto Devata Sadamang Munirachasa Sunanto Sagamokadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ja, der zweite Teil von diesem kurzen Chanting war die Ehrerbietung für den Buddha. Ja, wo wir eine wunderschöne Statue haben und der uns natürlich auch in dem Kurs begleiten wird und auch sozusagen eine Grundlage schaffen wird für alles, was wir hier erleben werden und kennenlernen werden, entfalten werden, erforschen werden. Vielleicht noch an der Stelle, meine Stimme ist nicht so ganz kräftig, ich habe es jetzt beim Chanten auch gemerkt. Ich hatte letzte Woche schwere Grippe und war ein paar Tage mit fast 40 Fieber im Bett gelegen und es ist noch nicht ganz okay. Ich bin auf einem sehr guten Weg der Kräftigung, der Heilung. Aber es ist noch, merkt, die Kraft ist noch nicht ganz wieder zurück. Und was auch leider ein bisschen einhergeht, dass ich ab und zu so einen Husten habe. Manchmal ist das sofort vorbei, aber manchmal kann es auch sein, dass sich das so ein bisschen hinzieht. Also wenn ich da mal in der Meditation vielleicht dann rausgehe, macht euch keine Gedanken da. Das ist dann eher, dass ich da euch nicht stören will und dass ich nicht selber zu sehr darunter leiden muss unter diesem Husten und der soll jetzt nicht da sein und den halt verdrängen wollen. Ja. Ja, das Thema, fünf Ebenen des Glücks. Es war so bisher der Gedanke da, ist es passend in der jetzigen Zeit so ein Thema auch aufzugreifen und sich mit so einem Thema zu beschäftigen, wo ja so viel Leid auch gerade in der Welt ist, wo es so viele Krisen gibt und wo so viel Ungemach auch ist und so viel im Argen ist und wir beschäftigen uns dann hier mit Glück. ist das überhaupt okay, dürfen wir das überhaupt so? Und ja, ich habe mir dann gedacht, für mich ist Glück auch etwas, was sehr eng mit Frieden auch verbunden ist. Und ja, ein friedlicher Geist, der ist auch glücklich, und ein glücklicher Geist, der ist auch friedlich, sodass das, denke ich, auch etwas ist, was wir vielleicht in diesem Kurs auch entfalten wollen und wo wir uns damit beschäftigen wollen. Wie können wir auch nicht nur mehr Glück in unser Leben bringen, sondern wie können wir auch mehr Frieden in unser Leben bringen? Und dann sind wir ziemlich in einem guten Thema auch drin, wo es dann sehr klar ist, ja, um was könnte man sich denn momentan mehr Gedanken machen, was wäre denn sinnvoller, als sich um Frieden und ja, um Glück Gedanken zu machen und den Geist eben auch einmal darauf auszurichten, auf diese Friedensenergie und so Art Glücks- oder Friedensforscher auch zu werden. Und das ist so, da möchte ich euch auch wirklich einladen in dem Kurs, dass wir da zusammen auf eine Forschungsreise gehen, wo wir vielleicht das Glück mehr entdecken können und wo wir vielleicht auch den Frieden ein bisschen mehr verstehen können und vielleicht auch mehr entdecken können. Und dann sind wir ja in einer ganz wichtigen Arbeit auch. Und so habe ich mir auch gedacht, dass ich den Kurs gerne auch dem Frieden widmen würde. Ich denke, das ist momentan das Allerwichtigste, was wir tun können auf diesem Planeten, dass wir unseren Geist und ja, unser Wirken, unser Denken, unsere Gefühle, unser Handeln auch auf Frieden ausrichten und vielleicht einen kleinen Beitrag auch mit dem Kurs dazu leisten, dass vielleicht ein bisschen mehr Glücks- und Friedensenergie in die Welt kommt. Klar, es ist eine große Aufgabe, der wir da gegenüberstehen, und ich bin da momentan auch in einem gar nicht so einfachen Prozess, muss ich zugeben, weil mir geht es auch oft so, dass auch Gefühle der Frustration und der Hoffnungslosigkeit so da sind und wie soll denn das nochmal gut werden und das wird doch nie mehr und das wird doch immer schlimmer und also solche Gedanken und so Hoffnungslosigkeit ist schon auch manchmal da. Ja. Und gleichzeitig ist natürlich auch eine andere Stimme in mir da, die sagt, jetzt lass dich da nicht so sehr in diese frustrierte, hoffnungslose Energie reinfallen oder da reinziehen, sondern versuch Gegengewicht aufzubauen, versuch dich auf das Heilsame auszurichten und versuch da vielleicht auch mit deinem Sein, mit deiner Meditation, mit deinem Dasein auch ein bisschen was dazu beizutragen, dass das Ganze nicht total aus der Balance gerät. Und das ist dann auch eine total schöne Motivation, also dass wir jetzt schon auch auf der einen Seite für unser eigenes Glück natürlich auch praktizieren und den Kurs machen und für unseren eigenen Frieden, den wir im Herzen entdecken wollen und entfalten wollen, aber dass wir es nicht nur deswegen machen, sondern auch, dass wir es auch vielleicht im Hinblick darauf machen, dass wir einen kleinen Beitrag zum Glück und zum Frieden in der Welt auch leisten. Es ist ein großes Thema, das uns auch gerade sehr beschäftigt, auch so Friedensforschungsarbeit. Es ist ja momentan, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber es ist schon so eine Zeit, wo viele alte Sachen so wegbrechen und wo man vielleicht auch noch eine gewisse Sicherheit auch gefunden hat und wo man sich festhalten konnte. Und momentan hat man das Gefühl, so das bröselt alles so auseinander, das löst sich alles gerade so auf. Also man hat das Gefühl, es verändert sich in einer Geschwindigkeit, wie es, glaube ich, noch gar nie da war in der Menschheitsgeschichte. Und damit zurechtzukommen, das ist eine große Herausforderung. Und vor allem auch damit zurechtzukommen, weil wir ja gar nicht ganz genau wissen, in was für Richtung entwickelt sich denn das Ganze. Ja, das ist ja die Schwierigkeit. Wir wissen, also ich denke, da sind wir wahrscheinlich im Konsens, dass sich vieles verändert, dass sich vieles auflöst. Aber wie schaut dann so diese neue Welt aus, die ja am Entstehen ist? Das ist eben alles noch überhaupt nicht so greifbar. Und wir sind da in einem ähnlichen Prozess auch gerade, wo ich mir manchmal denke, ich bin genau in dem Prozess drin, wirklich eins zu eins, was gerade kollektiv und weltweit gerade auch abläuft. Also mir geht es auch so, Altes löst sich mehr und mehr auf, also bricht mehr und mehr weg. Und es waren ja auch starke Veränderungen so die letzten Jahre, wo ich auch die Robe abgelegt habe. Und wo wir dann auch aus der Metta Vihara ausgezogen sind und dann 2 Jahre einen ganz tollen Platz gewohnt haben, aber das hat dann auch nicht mehr ganz gepasst. Und jetzt sind wir seit einem knappen Jahr, sind wir jetzt bei meinem Bruder gelandet, in meinem Elternhaus, was auch schon auch spannend, also wenn man es positiv aus, spannend ist, kommt man auf einmal nach 68 Jahren wieder in das Elternhaus zurück, wo ich ja auch geboren bin sogar. Und natürlich hat sich vieles verändert, aber wir haben es uns jetzt ja ganz schön eingerichtet und haben, denke ich, eine sehr, sehr gute Basis auch und wo wir gut sein können und wo die laufenden Kosten eben auch sehr gering gehalten sind, sodass wir eben auch in unserem Leben auch viel forschen dürfen, viel nochmal lernen dürfen, nochmal ausprobieren dürfen. Und das ist gerade die Situation, in der wir uns befinden oder in der ich mich befinde, wo was Altes so sich auflöst und das Neue, ja, manchmal erahne ich so, was das Neue sein könnte, aber es ist noch nicht so ganz konkret. Und das auszuhalten, das ist nicht immer ganz einfach. Das ist natürlich auch so mit einer gewissen Verunsicherung auch verbunden. Ja, jetzt zum kleines Beispiel. Das ist diesmal ein eher kleinerer Kurs, wobei ich muss sagen, ich finde das jetzt ganz schön, dass das auch so in der Art ist. Ist groß genug, aber es waren eben auch schon größere Kurse. Und dann natürlich auch die Frage, ja, kommen die Leute jetzt nicht mehr so interessiert, das ist vielleicht nicht mehr so, weil ich jetzt nicht mehr Mönch bin oder als Frage natürlich, die hochkommt oder weil wir jetzt ganz einfach nicht mehr nur klassisch Theravada-Buddhismus machen, sondern uns auch mehr und mehr öffnen für ganz neue Bereiche, Forschungsbereiche, sodass diejenigen, die mich oder ja vor allem mich halt noch als klassischer Buddhist kennen, so dass die vielleicht jetzt halt denken, ja okay, ja, ist nicht mehr ganz genau das, was ich da eben suche. Und die anderen, vielleicht die sich vielleicht auch für die neuen Bereiche auch interessieren, die wissen es noch gar nicht so, weil wir ja auch noch gar nicht so auftreten oder selber auch noch so am Lernen sind und noch nicht jetzt die großen Lehrer sind im Naturerlebensbereich oder was da oder im schamanischen Bereich oder was da alles für Bereiche eben auch gibt. Also so, das ist eben auch gerade so ein bisschen die Situation. Und ich bin da gut am Arbeiten. Also da auch mit, wenn da Unsicherheiten kommen und wie geht es weiter? Was entwickelt sich da oder was entwickelt sich nicht? Und mit dem eben zu sein. Ja? Und da im Vertrauen auch zu sein. Und das ist ja das, im Vertrauen zu sein, wir versuchen nichts anderes, als uns in den Dienst des Lebens zu stellen. Ja? Also ich denke, das können wir beide aus ganzem Herzen sagen. Wie können wir am Leben am besten dienen? Ja? Und da eben dann auch das Vertrauen zu haben, dann wird das Leben uns schon auch dabei unterstützen, wenn wir uns sozusagen so zur Verfügung stellen wollen. Und wenn irgendwie was nicht ganz okay ist, dass irgendwelche ich-bezogenen, egoistischen Tendenzen reinkommen, dann wird uns das Leben schon auch darauf hinweisen und uns zeigen, ja, okay, ihr meint zwar, dass ihr da jetzt die großen Diener des Lebens seid, aber ihr seid da jetzt ein bisschen in eine falsche Richtung unterwegs. Da habe ich vor kurzem so ein nettes Gleichnis gesehen, wenn man sich auf eine Reise macht, und wir sind ja hier auch auf einer Art Reise, auf die wir uns begeben, die Reise zum Glück oder zum Frieden. Und dann hat man dieses Ziel und gibt es in den Navi ein, ja, und das Navi, das leitet einen dann. Und wenn man sich aber verfährt, gell, dann wird halt die Route neu berechnet. Also das ist auch so ein total schönes Gleichnis, finde ich, wenn man sich verfährt, also mit all den besten Absichten, die man hat, und irgendwo biegt man halt falsch ab und kommt in eine Sackgasse raus. Ja, das Navi berechnet dann wieder neu und sagt uns, ja, du musst jetzt da wieder aus der Sackgasse rausfahren und musst halt da weiterfahren. Also das ist ja auch das Tolle. Wir können ja letztendlich, können wir uns gar nicht total verfahren. Wir können immer nur wieder korrigiert werden. Und das finde ich schon auch irgendwo beruhigend, dass da auch so das Universum Art Navi auch hat. Und das ist tatsächlich so. Wenn man in eine falsche Richtung unterwegs ist, das kriegt man dann schon mitgeteilt vom Leben. Du, pass einmal ein bisschen auf, du bist da zu weit rechts gefahren. Schau, dass du ein bisschen weiter links fährst. Kollektiv können wir das ja auch momentan gut beobachten, dass wir ja auch kollektiv, also nicht mehr in der Mitte sind. Sondern ziemlich aus der Balance sind, also gelinde gesagt. Ja. Und auch so einen tollen Spruch, den wir auch vor kurzem gehört haben, und wo so eine Dringlichkeit auch hochkommt. Also das ist klar, es muss sich was verändern, die Zeit drängt. Und dann als zweiter Satz, lass uns langsamer werden. Das ist auch so ein genialer Satz, die Zeit drängt. Lass uns langsamer werden. Ja, das ist auch sowas. Wir sind in so einem Speed, in so einem Aktionismus, in so einer hohen Geschwindigkeit drin, gell? In so einer Anspannung die ganze Zeit, in einer Geschwindigkeit, ich denke, wie es noch nie da war. Ja. Lass uns langsamer werden. Die Zeit drängt. Ja. Auch so ein Gleichnis, das mal gerade hochkommt vom Buddha, wo er ja, den Massenmörder Angulimala, der Gelübde abgelegt hatte aus Verblendung und viele, viele Menschen schon umgebracht hat. Und das Gelübde eben darin bestand, 1000 Menschen umzubringen. 999 hatte er schon umgebracht. Und ja, und der Buddha geht dann in den Wald, wo Angulimala lebt und wo sich keiner sonst mehr reingetraut hat, und hat mit seinem himmlischen Auge dieses große Potenzial von dem Angulimala erkannt und geht dann da rein, und Angulimala freut sich, endlich kommt jetzt der tausendste Mensch, dass ich mein Gelübde endlich vervollständigen kann und endlich befreit bin von diesem Wahnsinn, unter dem er eher am allermeisten gelitten hat. Und ja, und er will dann natürlich an den Buddha rankommen und versucht Fahrt aufzunehmen, versucht ihm hinterherzulaufen, und je schneller Angulimala wird, desto weiter entfernt sich der Buddha. Und dann irgendwann kann Angulimala nicht mehr und verlangsamt. Und dann kommt der Buddha wieder näher zum Angulimala und dann beschleunigt er wieder, und je schneller er wieder wird, desto weiter entfernt sich der Buddha wieder. Und irgendwann, ja, nach einiger Zeit von diesem schneller, langsamer, kann Angulimala nicht mehr und schreit dem Buddha hinterher, bleib endlich stehen. Und der Buddha sagt zu Angulimala, ich bin längst stehen geblieben, bleib auch du stehen. Also ich bin längst ausgestiegen aus diesem Kreislauf, aus diesem ja, schneller, schneller, höher, weiter. Ich bin längst ausgestiegen. Steig auch du aus. Und das ist momentan eher auch eine Botschaft, die wir uns auch vielleicht auch so ein bisschen verdeutlichen können. Ein bisschen runter vom Gas, ein bisschen langsamer werden. Obwohl es natürlich in unserer Gesellschaft nicht unbedingt anerkannt ist und man ja auch sein täglich Brot verdienen muss und das oft damit zu tun hat, dass man eben eine hohe Geschwindigkeit auch fahren muss. Trotzdem schaut vielleicht, wo kann man ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Die Zeit drängt. Ja. Und wenn wir nicht freiwillig verlangsamen, na, werden wir irgendwann sowieso dazu gezwungen. Ja. Ja, die fünf Ebenen des Glücks. Ich habe, nachdem der Titel schon draußen war und das Programm schon draußen war, ist mir gekommen, ich hätte es vielleicht ganz gerne ein bisschen anders genannt, und zwar nicht die fünf Ebenen des Glücks, sondern die fünf Bereiche des Glücks oder die fünf Bereiche des Friedens, so könnte man es auch ausdrücken. Und zwar habe ich erkannt, dass das gar nicht so unbedingt so eine hierarchische Geschichte ist, wie es normalerweise vielleicht dargelegt wird, wo jetzt zuerst das niedrige Glück kommt und dann ein bisschen ein höheres Glück und dann noch ein höheres Glück und noch ein erfüllenderes Glück, sondern dass das verschiedene Bereiche sind, die wir entfalten können, die wir zugänglich machen können, die wir üben können und die wir hier auch üben werden und die sich eher, so habe ich das Gefühl, gegenseitig auch ergänzen und unterstützen. Also allen voran die erste Ebene des Glücks, das ist das Glück durch die Sinne, das in der buddhistischen Tradition eher ein bisschen stiefmütterliches Dasein fristet. Das Glück durch die Sinne, das wird eben also sehr niedriges Glück bezeichnet und ein Glück, das eben sehr kurzfristig ist und nicht viel bringt. Und eben ein Glück, das eher die Gier auch in sich trägt, also dass man ein Sinneserlebnis oder Sinnesvergnügen abhackt und was ist das Nächste und dann das wieder abhackt und was ist das Nächste. Und so das Leben fristet ein Sinnesvergnügen nach dem anderen zu haben. Aber das ist natürlich eine Betrachtungsweise, die wir haben können. Und da mit dieser Betrachtungsweise oder mit dieser Lebensgestaltung ist natürlich tatsächlich kein wirkliches erfüllendes Glück zu finden. Aber mir ist die letzten Jahre immer mehr bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass wir uns für die Sinneswelt nochmal auf eine ganz neue Art und Weise öffnen. Und es ist auch eins von unseren Forschungsbereichen, dass wir versuchen, ja, der Welt im Endeffekt nochmal mit all unseren Sinnen nochmal neu zu begegnen und nicht, um da möglichst schnell was zu bekommen, sondern vielleicht um ein Tor auch zu haben, das uns in eine erfüllende, beglückende Welt auch führen kann. Und da wird auch Tanja, sie wird morgens selber auch dazu was sagen, was am Nachmittag stattfindet, wird da einige Erklärungen euch auch geben und dann wird es eben die Möglichkeit geben, für euch mit der Tanja auch am Nachmittag in die Natur zu gehen, um genau das auch zu üben, dass wir über die Sinne, über das Tasten, über das Befühlen, über das Sehen, über das Hören ganz einfach uns nochmal mit einer, mit der Welt nochmal neu verbinden. Wir hatten jetzt gerade auch die Möglichkeit, einen längeren Aufenthalt auf La Palma zu machen. Wir hatten es als eine Forschungsreise auch bezeichnet. Wir waren da 11 Wochen und haben da ganz tolle Plätze und Situationen entdeckt auf dieser Insel. Das ist besondere Insel, eine Vulkaninsel, die umrandet ist vom Atlantik, also sehr, sehr kraftvoll, und wo eine immer noch Vulkantätigkeit stattfindet. Vor 3-4 Jahren war, vielleicht könnt ihr euch da noch erinnern, war ganz über 3 oder 4 Monate, war ein Vulkan im Ausbruch, der eine Schneise der Verwüstung auch hinterlassen hat. Also unglaublich, was aus so einem Vulkan auch rauskommt. Ja. Es war ein Teil auch unserer Forschungsreise, eben das auch kennenzulernen, uns dem auch zu stellen, das uns dafür auch zu öffnen, aber eben auch viele andere Bereiche. Und ja, wir sind dann mehr auf den Spuren der Ureinwohner gelandet. Und da hat die Tanja gestern Abend noch wirklich auf den letzten Drücker, muss man sagen, ein ganz tolles Video zusammengestellt von unserer Reise. Und das werden wir euch auch im Laufe des Kurses auch zeigen, um ein bisschen das rüberzubringen oder zu vermitteln, was unser Anliegen ist, dass man sich eben ja auch unterstützt durch Musik. Sie hat das mit Musik untermalt. Und tolle Bilder, tolle Plätze, wie das ganz einfach zutiefst unser Herz berühren kann und wie das unser Herz auch öffnen kann. Und das als Inspiration dafür, dass wir das ja auch selber machen können. Wir müssen da nicht jetzt alle nach La Palma fahren, um das da auch auf den Spuren zu sein, sondern wir können das natürlich auch in unseren Gefilden machen. Wir können uns auch da nochmal neu der Natur und der Schöpfung öffnen und unsere Sinne nochmal schärfen und der Welt nochmal mit offenen, weiten Sinnen begegnen, sodass wir dadurch nicht in einen Giermodus reingezogen werden, sondern in einen Seinsmodus reinkommen, wo wir über die Sinne unterstützt werden, ganz in den gegenwärtigen Moment, in das gegenwärtige Sein zu kommen. Und das ist so eine schöne Möglichkeit. Darum werde ich in dem Kurs ein bisschen dabei verweilen, bei dieser Ebene oder bei diesem Bereich des Glücks oder des Friedens auch. Wir werden natürlich auch andere Bereiche kennenlernen. Wir werden die Meditation kennenlernen, die Ruhemeditation, die uns in vertiefte Bewusstseinszustände führen kann. Wir werden die Einsichtsmeditation auch in einem gewissen Maße auch kennenlernen, wo ganz einfach auch als Resultat davon ein großes Loslassen stattfindet von unserer Ich-Bezogenheit, von unserem Identifikationsprojekt, das wir Ich nennen. Wir werden natürlich die Brahma-Viharas, die himmlischen Verweilungsstätten, auch kennenlernen. Und als fünftes werden wir auch den Bereich, den die Anusati-Praxis ausmacht, werden wir kennenlernen, wo wir uns darin üben, mit der unsichtbaren Welt auch vielleicht zu verbinden, mit dem zum Beispiel mit dem Kraftfeld vom Buddha zu verbinden oder mit dem Kraftfeld von der Kuan Yin, die hier steht, die weibliche Emanation von Mitgefühl. Und so Mitgefühl ist auch wieder gleichzeitig eine der Brahma-Viharas, der himmlischen Verweilungsstätten, sodass man schon erkennen kann, das geht alles so ein bisschen ineinander über und ergänzt sich gegenseitig und unterstützt sich gegenseitig. Und ja, da haben wir, glaube ich, ganz, ganz tolle Forschungsmöglichkeiten die nächsten Tage. Ja, vielleicht hier an der Stelle, macht es euch bewusst, in was für einer besonderen Situation wir uns da jetzt befinden, dass wir jetzt 9 Tage Zeit haben, nach dem Glück zu forschen, nach dem Frieden zu forschen, Friedensarbeit zu machen, Glücksarbeit zu machen. Ich meine, was gibt es denn Besseres? Ja? Und wir haben diese Zeit. Und macht euch das bewusst, also dass das so was Wertvolles ist, diese Zeit, die wir hier zur Verfügung haben. Und ohne jetzt Druck auszuüben, ich muss jetzt da ja, jetzt den höchsten Gral entdecken in diesen 9 Tagen, weil sonst ist es nichts. Also nicht jetzt mit dieser Art von Druck und mit dieser Art von haben wollen Haltung oder etwas erreichen wollen Haltung. Also da vielleicht gleich am Anfang als ganz, ganz großes Geheimnis, es gibt auf dem Weg zum Glück, es gibt nichts zu erreichen, es gibt nichts zu bekommen. Ja? Also es ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, wenn man das so hört, es gibt nichts zu bekommen. Es gibt nur alles loszulassen, was das im Endeffekt verdeckt, was eh schon in uns vorhanden ist. Wir haben das höchste Glück in uns, wir haben den höchsten Frieden in uns, größte Glückseligkeit, also alles, was wir uns nur irgendwie erträumen und erwünschen können, haben wir bereits in uns. Und es geht jetzt nicht darum, möglichst da noch viel dazu zu packen, sondern es geht wirklich einzig und allein darum, wie kann ich mich dabei unterstützen, mehr und mehr loszulassen. Vielleicht auch für diejenigen, die auch ganz neu bei der Meditation sind, ganz eine schöne Möglichkeit, wenn wir am Anfang auch die Atembetrachtung üben, die sich ja auch so als eine Methode durch unseren Kurs durchziehen wird, wo eben auch dieses Verlangsamen auch ein bisschen geübt werden kann und die Zeit drängt. Jetzt lass uns mal beim Atmen ankommen. Also so vielleicht auch ein ganz schönes Motto. Und der Atmen ist ja etwas langsamer, wie wir normalerweise unterwegs sind. Also er schenkt uns ja eigentlich schon auch die Möglichkeit, sowieso schon runterzukommen. Und gleichzeitig ist es ja alles andere als einfach, wirklich zu verlangsamen, aus diesem Tempo, aus diesem Kreislauf da rauszukommen. Also das werden wir auch bestimmt die ersten 2-3 Tage merken. Also wie schwer das ist, einmal aus diesem Perpetuum mobile, da, aus diesem Selbstläufer da, aus dieser Eigenschwingung, dass das einmal ein bisschen weniger wird, ein bisschen langsamer wird. Und da ist eine der Möglichkeiten, die wir haben, dass wir uns die Gedanken anschauen und durch dieses Erkennen der Gedanken vielleicht auch ein bisschen einen kleinen Spalt da reinbringen, nicht mehr ganz so identifiziert sind mit unseren Gedanken, sondern ein bisschen in so eine Beobachterposition gehen und die Gedanken mal aus dieser Beobachterposition anschauen und dann mal untersuchen, ja, was denke ich denn da die ganze Zeit? Ist es tatsächlich so wichtig und so wertvoll? Und wir werden relativ schnell erkennen, dass das alles andere als so wertvoll ist. Zwischendrin kann schon auch einmal ein ganz guter Gedanke sein, aber im Allgemeinen ist es ein großes Tohuwabohu, wie so ein Affengeist, der von einem Baum zum anderen springt und gar nicht irgendwie zusammenhängende Linien verfolgt, sondern dann kommt das wieder und dann auf einmal taucht das auf und dann wieder das und dann versucht man da ein bisschen dabei zu bleiben und zack, zack, zack. Also, und dann eben auch vielleicht zu erkennen, dass immer wieder ähnliche Muster auch auftauchen oder ähnliche Themen auch auftauchen. Also manche haben ja so diesen Problemwälzergeist, manche machen sich gerne Sorgen, manche planen gerne, manche sind gerne in der Zukunft, manche sind gerne in der Vergangenheit, manche beschäftigen sich mit Unsinn. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die wir erkennen können. Und durch dieses Erkennen, Mensch, das ist totaler Unsinn, wieder Vergangenheit, wieder nicht im gegenwärtigen Moment, wieder nicht beim Atmen. Durch dieses Erkennen wird es uns gelingen, uns davon auch ein bisschen zu lösen. Ja, das ist ja gar nicht so außergewöhnlich und da geht ja vielleicht der Welt nicht ganz eine große Erkenntnis verloren, wenn ich den Gedanken nicht weiter verfolge. Das ist ja total befreiend, wenn man das einmal für sich erkennt. Das ist ja auch vielleicht ein bisschen ein Aussteigen aus, ja, ich bin der große Denker, was wir ja alle irgendwo schon auch denken. Ja. Wir sind alle irgendwo damit identifiziert. Ja, ich denke aber schon auch ganz gut und sind schon wichtige Sachen dabei, die ich da immer wieder bedenken muss. Und wenn es ich nicht mache, wer soll es denn dann machen? Keiner hat doch so diesen tiefen Durchblick und erkennt, niemand erkennt das so deutlich wie ich, was da jetzt gerade alles schiefläuft in der Welt. Und ich muss das doch möglichst dann auch genau erdenken und dann mir klar machen, sodass ich es dann vielleicht auch in einem Gespräch gut rüberbringen kann, andere darauf aufmerksam machen kann, wie schräg die ganze Sache schon ist. Ja. Also das vielleicht einmal zu erkennen, diese Tendenzen, und dann aus diesem Erkennen heraus fällt es uns vielleicht leichter, die Gedanken loszulassen. Es ist nicht leicht, weil es unser Hauptidentifikationsprojekt ist. Ich denke, also bin ich. Also es ist immer wieder diese Ich-Bestätigung. Und das Erkennen, was wir da denken, ein bisschen zurücktreten, ermöglicht uns vielleicht da auch ein bisschen aus dieser starken Identifikation rauszukommen und zu verlangsamen und sich mehr und mehr dem Atem auch anzuvertrauen. Also gerade auch wichtig für diejenigen, die ganz neu auch dabei sind, dass man dieses Etikettieren, so wird es genannt, dass man das auch kennt und auch etwas übt. Ja, vielleicht noch zum Abschluss. Dieses Genie vom Buddha möchte ich nochmal kurz erwähnen, der uns so einen klaren Weg geschenkt hat und klare Anweisungen geschenkt hat. Und gerade mit den vier edlen Wahrheiten, die ja viele von euch erkennen, was ja die zentrale Anweisung ist, die zentrale Erkenntnis von Buddha ist, und wo er eben auch davon spricht, dass es eine höchste Glückseligkeit gibt. Ja. Und dass wir das in uns tragen. Und er spricht dann auch davon, dass es einen Weg dahin gibt, wie wir sozusagen diese höchste Glückseligkeit entfalten können oder entwickeln können oder auswickeln können oder ausfalten können, sodass das, was da drüber liegt, weniger und weniger wird und dass das, was wir in der Tiefe unseres Seins, ich möchte gar nicht sagen mit uns tragen, sondern was wir in der Tiefe unseres Seins sind, dass das mehr und mehr dann zum Vorschein kommen darf. Wir sind friedliche, zutiefst friedliche Wesen. Wir sind spirituelle Wesen, wir sind lichte Wesen. Ja. Aber viele von uns haben es ganz einfach vergessen und sind mit etwas identifiziert, was da drüber liegt. So, das ist jetzt sehr, sehr einfach vom Buddha erklärt. Und natürlich gibt es nicht nur diese Wahrheit vom Glück, sondern es gibt eben auch leider einen Zustand des Unglücklichseins. Und auch dahin gibt es einen Weg. Und auch den hat der Buddha erklärt, wie wir immer wieder dafür sorgen, dass wir unglücklich werden. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig, das auch einmal zu wissen, was mache ich denn da oder was macht denn die Welt da? Warum ist das alles jetzt so entstanden? Was sind denn da die Ursachen dafür? Ja. Und der Buddha hat gesagt, die Grundursache für dieses Unglücksgestalten ist unsere Ich-Bezogenheit, ist unsere Verblendung. Also dieser Glaube an ein separiertes, eigenständiges System, das wir Ich nennen. Und dass wir mit aller Kraft versuchen, aufrechtzuerhalten, dass wir mit aller Kraft versuchen, das abzusichern, zu stärken, solider zu machen, sodass dem dann irgendwann nichts mehr passieren kann. Und das ist so eine Strategie, mit der wir mehr oder weniger alle beschäftigt sind. Ja. Und allein dieses Erkennen, ja, Wahnsinn, ich bin ja mit was beschäftigt, das ja überhaupt nicht funktionieren kann. Ja. Ich kann mich ja noch so sehr anstrengen, möglichst viel anzuhäufen, möglichst viel zu meinen und mir zu machen, möglichst viel mehr einzuverleiben, mich mit möglichst viel zu identifizieren. Im nächsten Augenblick löst sich es ja doch wieder auf. Ja? Ich denke, also bin ich. Ich kann mich noch so sehr mit meinem Denken identifizieren. Mit diesem Gedanken, den ich jetzt gepackt habe. Und das ist mein Gedanke. Und im nächsten Augenblick ist er ja wieder weg. Ja? Wo bin ich dann, wenn dieser Gedanke, der ich gerade noch war und mit der mich ausgemacht hat, jetzt schon wieder weg ist? Ja, wer bin ich dann noch? Und das mal so, ja, sich kurz einmal zu verdeutlichen, kann uns auch dabei unterstützen, aus diesem Festhalten wollen, aus diesem Festmachen wollen, aus diesem Stabil machen wollen, da mal ein bisschen entspannter zu werden und ein bisschen loszulassen und ein bisschen weiter zu werden. Ja. So, das wird ist Überblick über das, was uns die nächsten Tage so erwartet und was wir üben werden und ja, wo wir verschiedene Methoden natürlich auch anwenden werden und Kontemplationen und natürlich auch in den Vorträgen das noch irgendwie versuchen, deutlicher und klarer zu kriegen. Ja, diese wertvolle Zeit nochmal, schweigen. Die meisten wissen das, wie wertvoll das ist, dass man mal schweigen darf. Ja. Das ist ja ganz was Rares in unserer Gesellschaft. Man muss nichts sagen. Man kann ganz bei sich bleiben. Man hat Zeit für sich. Man kann in sich diese Forschungsarbeit machen. Vielleicht auch, natürlich Handys ist das Gleiche. Bitte keine Handys in dem Kurs. Nur wenn ein Notfall ist. Aber ansonsten hat das Handy in dem Kurs nichts verloren. Lesen, versucht so wenig wie möglich. Auch Lesen kann auch ein bisschen eine Ablenkung sein, auch wenn es ein spirituelles Buch ist. Versucht einmal in euch selber zu lesen. Versucht euch selber zu erkennen. Versucht diese Zusammenhänge, diese Abläufe in euch zu erkennen und dann eben dieses Loslassen mehr und mehr zu bewerkstelligen. Ja, ich denke, das ist erst einmal, du hast gesagt, ich soll dich ruhig auch fragen, ob ich was vergessen habe. Für zu Hause noch, vielleicht, wir haben diese drei Sessions, wo ihr dabei seid, wo ihr auch auf der Webseite das Programm auch finden könnt. Vielleicht zum Nachmittagsteil, bitte, also ganz, ganz wichtig, sucht euch bei euch in der näheren Umgebung einen Ort, wo ihr gern seid, wo ihr gern in die Natur geht. Und es ist ein wichtiger Teil dieses Kurses. Also gerade durch das, was wir jetzt halt auch diese 11 Wochen auf La Palma erlebt haben, wird es immer mehr bewusst, wie wichtig diese Verbundenheit mit der Schöpfung ist. Okay, dann können wir aufstehen und die Beine ausstrecken und dann machen wir noch eine liebende Güte-Meditation zum Abschluss.